Ja, das ist natürlich jetzt eine harte Zeit, ne? Weiß ich auch. Das ist aber die härteste Zeit. Ich weiß noch, als ich Prediger war im Württembergischen Brüderbund, da gab es dann auch diese Gemeinschaftsstunden, die waren dann manchmal schon um 1:30 Uhr. Das war natürlich für den Schwaben knallhart, ne? Erst Spätzle und Brate und noch Kartoffelsalat und dann noch zur Gemeinschaftsstunde. Und das war schon manchmal ganz schöner Kampf. Ja, von daher. Glaub mal, dass der Herr Jesus uns noch ein bisschen Frische schenkt. Die Fenster sind ja offen, Sonne scheint, alles in Ordnung. So freuen wir uns. Das ist ja ein spannendes Thema heute noch zum Schluss. Geh hin. Ich fand es so schön in dem Lied: Schön ist das Leben für den Herrn, ihm sei es gegeben, ganz und gern. Er gibt zum Werke das Gedeihen, sein ist die Stärke, ewig sein. Diese Gedanke. Er gibt zum Werke das Gedeihen. Das ist was ganz wichtig ist, dass wir nicht vergessen dürfen. In all den Wegen, in denen wir unterwegs sind, an die Jesus uns stellt, dass er das Gedeihen schenkt. Und das liegt nicht an uns. Überhaupt nicht. Es ist einfach seines. Wie habt es hier heute jemandem gesagt, schaut, wenn wir jetzt nach draußen schauen, manche können sagen, okay, ich wünsche mir es ein bisschen grüner. Dann kann man sagen, okay, was mache ich? Ich habe Farbe dabei, male ich halt mal alles an da draußen. Und dann kann ich zu meiner Zeit das machen und in meiner Kraft, in meiner Anstrengung, in meiner Weisheit. Und dann bin ich platt hinterher, ne, und sage, das werde ich nie mehr wieder machen, sowas. Also, boah, das ist ja unmöglich. Wer hat sich das nur ausgedacht? Das war ich. Das habe ich mir ausgedacht. Ich wollte, dass alles grüner ist da draußen. Und zwar nicht zu seiner Zeit, sondern zu meiner Zeit. Das ist es nämlich. Und wir sind oft so erschöpft an unseren eigenen Plänen, die erschöpfen uns. Auch oft die Pläne, wie wir das Evangelium raustragen sollen, die machen uns müde, diese Pläne. Und es geht tatsächlich darum, dass Jesus uns führen möchte in diese Welt, dass er uns senden möchte in diese Welt. Und zwar nicht in unserer Kraft, sondern in der Kraft des auferstandenen Christus. Der, wie man es in diesem Psalm 46 auch lesen, der allgegenwärtige Gott ist. Der immer da ist, der allmächtig ist und der allwissend ist. Und auf das kommt es an. Es kommt letztendlich auf ihn an. Und es kommt gar nicht auf uns an. Und wie es mal jemand sagte, das war der Hudson Taylor gewesen, wir brauchen keinen großen Glauben, sondern einen Glauben an den großen Gott. Um das geht's. Ansonsten muss ich auch wieder was produzieren. Ich muss einen großen Glauben produzieren. Und das ist, wie groß ist groß genug? Könnte man fragen, ne? Oder wie es mal jemand ausdrückte, wir müssen Gas geben für Jesus. Und ich sagte dann, wie viel Gas geben für Jesus ist genug? Also wer bestimmt es? Und das ist eben dann, wenn ich aus meiner eigenen Motivation heraus Dinge mache. Ich habe es gut gemeint, aber schlecht gemacht. Oberflächlich ausgedacht, ist so vieles, es verdorrt ohne dein Wort. Wie es mal jemand gedichtet hat, der Theo Lehmann, ehemals Pfarrer in Karl-Marx-Stadt, jetzt Chemnitz. Wo sie in Deutschland schon überlegt haben, ob sie Chemnitz für ein Jahr wieder Karl-Marx-Stadt nennen. Weil der Karl Marx jetzt gerade 200. Geburtstag hat. Ne? Das finden wir alle so toll. Müsste man eigentlich machen. Ne? Worms hat eine Statue bekommen, eine 6 Meter hohe Statue aus China geschenkt über den Karl Marx. Und die stellen die tatsächlich auf. Und in Worms haben sie sogar so kleine Männchen an der Ampel, so Ampelmännchen. Karl Marx, Ampelmännchen. Ne? Auch interessant. Aber so ist es. Ja. Aber ich muss das schnell aufmachen hier. Und dann verfahren wir weiter. Ich wundere mich auch immer, dass man sich das alles so merken kann. Aber es geht. Schön bunt. Also. Das Thema geht hin. Die Frage ist, wohin? Geht hin, wohin? Und Jesus sagt es in Matthäus 28, die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte, und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder, etliche aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Also wohin? Zu allen Völkern. Dahin geht. Und wenn ihr nicht geht, dann habe ich schon meine Möglichkeiten, euch gehen zu lassen. Und das sehen wir sehr gut in der Apostelgeschichte, Kapitel 8. Sehr interessant, da ist dann in Jerusalem ist so eine große Verfolgung entstanden und dann mussten die Jünger raus aus Jerusalem. Also es war augenscheinlich so, sie haben den Heiligen Geist empfangen in Apostelgeschichte Kapitel 2. Sie haben den Geist der Verheißung empfangen, von dem Jesus sagte: Ihr werdet den Geist empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Also da gibt es kein Wenn und Aber, ihr werdet. Und die Jünger haben das entweder vergessen oder das war einfach so schön gewesen. Oder tatsächlich, das war einfach so, dass die Umgebung für sie herum, das war bedrohlich. Und dann blieben sie eben gern in Jerusalem. Und als sie in Jerusalem gern geblieben sind, weil es einfach so schön war, die ganze Sache, da kam dann eine Verfolgung auf. Und Jesus hat sie dann praktisch tatsächlich versprengt, die Jünger. Also er macht es schon. Das, was er sich vorgenommen hat, das macht er auch. Zu seiner Zeit. Und er bringt seine Leute schon dahin. Und es ist eigentlich auch ein bisschen die Geschichte der Siedler, die, glaube ich, unter Katharina der Großen war es gewesen, ne? Die gerufen wurden und dann sich auch wohlgefühlt hatten, viele. Ich habe auch die Geschichte der Mennoniten mal so durchgelesen. Das fanden sie immer wieder schön, so untereinander, so kuschelig. Und dann kam die Revolution in der Sowjetunion dann, und dann sind alle zersprengt worden. Ungefragt. Und Plätze, da wollte niemand hin. Aber Jesus wollte dort sein. Wisst ihr? Aber Jesus wollte dort sein. Und er hat seine Art, seine Gemeinde auszubreiten. Und das ist es. Das ist nicht unsere Art. Unsere Art ist ein bisschen anders. Wir bleiben gern so, wie man so sagt, so wie die Klucken auf einem Platz, ne? So, weil es einfach schön ist. Wir singen miteinander, wir musizieren und wir trinken unseren schwarzen Tee und grünen Tee und essen unseren super Kuchen und es ist alles so schön. Und es ist auch gut. Es ist auch gut. Aber das muss weiterführen. Und die Gemeinschaft der Jesus-Leute, die muss so ermutigend sein und Jesus muss so präsent sein in der Gemeinschaft der Jesus-Leute, dass tatsächlich Leute ausgesandt werden an Plätze, zu Menschen, die es nicht so gut haben. Die es nicht kennen. Mir ist es so bewusst geworden, ich habe mal mit einem Vertreter gesprochen von einer großen Organisation in Deutschland und fragte, warum sie eigentlich niemanden nach Mecklenburg-Vorpommern senden. Und der Vertreter sagte mir dann: Heinz, man muss auch mal die Frage der Effektivität stellen. Wie effizient ist es, wenn man da jemanden draufschickt? Mecklenburg-Vorpommern, das größte Flächenland Deutschlands, atheistisch bis zum geht nicht mehr. Da gibt es wirklich Menschen, die sagen, von dem Herrn Jesus, von dem sie da geredet haben, das habe ich nie gehört. Ist tatsächlich so. Und ich fragte dann, und ich sagte diesem Mann: Schau mal, wenn Jesus sich die Frage einmal gestellt hätte, wie effizient ist es denn, dass Gott Mensch wird? Für solche Pappnasen, wie wir sind. Wie effizient ist das? Habe ich der Person gesagt. Ich sage jetzt nicht hier, dass wir Pappnasen sind, aber ich habe das ihm gesagt. Dann wäre Gott nie Mensch geworden. Also wenn man nach der Frage der Effizienz geht, dann soll ich Mensch werden für Menschen, die mir 100.000 Versprechungen ablegen und nichts davon halten, Menschen, die sagen, eigentlich brauche ich den Jesus gar nicht, weil das kann ich alles selbst. Gerecht kann ich selbst leben, rein kann ich selbst leben. Eigentlich brauche ich das alles gar nicht. Also wie effizient ist das? Für Leute, die sich dann später nur streiten und die Köpfe einschlagen und sich alle nach meinem Namen nennen. Das ist eine Effizienz. Wenn man sich das überlegt, für die Grabeskirche in Jerusalem hat nicht ein Vertreter einer christlichen Organisation den Schlüssel mehr, sondern ein Moslem hat ihn bekommen. Ein Palästinenser, weil er sich nicht streitet mit den Christen. Die christlichen Konfessionen, die alle das für sich beantragen, in der Grabeskirche mal zu feiern, die streiten sich alle untereinander. So ein Bild gibt der Leib Jesu ab, dass du ihm nicht mal einen Schlüssel in die Hand geben kannst. Das ist Effizienz. Würde man sagen, nee, Leute. Doch für euch. Für euch. Und zwar für dich ganz alleine. Für dich ganz alleine. Und wenn es nur dich gäbe, wäre ich nur für dich Mensch geworden. Und nur für dich ans Kreuz gegangen. Und nur für dich mein Blut vergossen. Nur für dich. Und um das geht's. Und diesen Menschen sagt Jesus, geht hin. Er sagte seinen Jüngern vorher schon mal in Matthäus Evangelium Kapitel 10, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Das möchte man natürlich nicht. Man möchte lieber in seiner Schafhülle bleiben. Welches Schaf möchte schon mitten unter den Wölfen sein? Aber das ist die Berufung für die Gemeinde Jesu, wie Schafe mitten unter die Wölfe. Das heißt, ihr werdet nicht ungeschoren unbedingt davon kommen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, ihr werdet nicht ohne Verletzungen davon kommen. Ihr werdet nicht ohne Wunden davon kommen. Ihr werdet nicht ohne Verlust davon kommen. Weil das geschieht mit Schafen, die mitten unter die Wölfe gesandt werden. Aber wisst ihr, Jesus sagt es ja zu Jüngern, von denen er sagen würde, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Also das macht ihr nicht aus eurer Kraft. Sondern es wird aus der Kraft des Heiligen Geistes sein. Das kann sich so niederschlagen wie im Leben vom Otto May. Kennt niemand, ne? Habe ich mir gedacht. Aber der Otto May, der war 92, als ich ihn kennenlernte. Der ist mit 103 ist er dann gestorben, beziehungsweise heimgegangen zu seinem himmlischen Vater. Der Otto May, der kam so als Teenager, kam der zum Glauben an Jesus. Musste dann auch den Krieg alles mitmachen. War dann später im Remstal, wo wir jetzt leben, also in den Seitenarmen von Stuttgart, hat er viele Gemeinden gegründet. Der war richtig evangelistisch unterwegs, der Otto May. Und als ich ihn das erste Mal kennenlernte oder das erste Mal traf, habe ich ihn auf dem Traktor gesehen mit 92 Jahren. Und er hielt an, kamen ein bisschen ins Gespräch und ich fragte ihn, wo er denn gerade herkommt. Und er sagt, oh, ich komme gerade aus dem Altenheim. Und dann sagte ich, komme gerade aus dem Altenheim. Ne? Also dachte ich, ist er da entflohen oder? Ja, weiß er nie, ne? Nee, ist er nicht, sondern er fuhr da immer hin mit seinem Traktor. Seine Tochter hat immer gesagt, er soll nicht mehr fahren, weil er schon fast taub ist und er hört nichts mehr. Aber er wusste jetzt, wie er sonst anders hinkommt, weil hat ihn auch niemand hingefahren. Ne? Und er sagt, weißt du, ich gehe da immer hin, weil die alten Leute, die brauchen auch das Evangelium. Sagte ein 92-Jähriger, der das Evangelium an Leute gebracht hat, die vielleicht manchmal 78 waren, manchmal 80. Die alten Leute brauchen auch das Evangelium. Das hat mich gepackt so. Und der war so von der Liebe Jesu, der hat ja mal sein Leben erzählt und da hast du gemerkt, wie das Evangelium ihn gepackt hat und auch diese Gnade Gottes ihn verändert hat. Und er hat auch über diese Zeit auch des Nazireiches, auch in seinem Krieg, der war auch in Stalingrad gewesen und kam gerade noch raus aus Stalingrad, kam dann in ein Hungerlager von den Amerikanern später. Da hat es wirklich nichts zu essen gegeben, die haben auch nichts zu trinken bekommen. Die einfach verdursten lassen und verhungern lassen. Die Soldaten, die da drin waren in diesen Hungerlagern. Und er hat da überlebt in wundersamer Art und Weise. Und wusste dann einfach, mein Leben, das muss ja einen Grund haben, warum ich noch lebe. Das kann ja nur sein, dass Jesus mein Leben noch gebrauchen möchte. Und das ist der einzige Grund, warum wir noch leben, Leute. Ihr lebt nicht, damit ihr eure Schulausbildung fertig macht. Und dass wir, was weiß ich, unseren Rasen nochmal mähen. Und im Sommerurlaub, den wir schon geplant haben, auch noch erleben werden. Wir leben, weil Christus durch uns sich selbst diese Welt mitteilen möchte. Das ist alles. Das ist alles. Und er hat alle Möglichkeiten dazu, das zu tun. Ob das so eine, durch so einen alten Bruder ist, wie den Otto May, oder ob es durch eine junge Frau ist, wie die Lydia Holmer, die in Mecklenburg-Vorpommern aufwuchs und die eine Tochter ist von der Holmer-Dynastie, die manche kennt und manche nicht, spielt auch keine Rolle. Aber die Lydia, die mit 28 heimgegangen ist zu dem Herrn Jesus. Und die eigentlich gerne in Afrika geblieben wäre und dort in einem Kinderheim, in einem Waisenheim weitergearbeitet hätte. Und dann Schmerzen auf der Hüfte bekommen hat, nach Deutschland zurück musste. Und in Deutschland stellten sie fest, dass sie einen Tumor in der Hüfte hat, im Becken. Und sie mussten das halbe Becken entfernen. Und die Lydia dann, als es eigentlich ans Sterben dann ging und ich sie nochmal sprechen durfte, so bei klarem Verstand, bei klarem Geist, da sagte sie mir: Heinz, habe ich irgendetwas verkehrt gemacht im Leben? Und ich wusste nicht, wohin sie möchte mit dieser Frage. Bei einer jungen Frau denkt man, okay, na, habe ich irgendwas verkehrt gemacht, dass mir das widerfährt? Kann die Frage sein? Und sie hat aber die Frage ganz anders gemeint, weil zu ihr nach Hause kamen Leute, die beteten für sie und sagten, das ist nicht Gottes Wille, dass so eine junge Frau so früh stirbt. Und sie sagte, durch diese Krankheit hat sie Zugang bekommen zu Ärzten und zu Menschen, die sie in den Kliniken traf, da hat niemand Zugang bekommen zu diesen Leuten. Durch diese Krankheit hat Jesus zu Menschen ins Leben gesprochen, da hätte nie jemand dran gedacht, dass das Evangelium in das Leben dieser Menschen hineingetragen wird. Und dann sagte sie mir, das war doch alles, was ich wollte, Heinz. 28-jährige junge Frau. Das war doch alles, was ich wollte. Dass Jesus mein Leben benutzt, um Zeugnis von sich selbst zu geben. Wie gesagt, das ist mir dann überhaupt bewusst geworden, ihr Lieben, das geht manchmal nicht ohne Wunden ab. Oder allermeist geht es nicht ohne Wunden ab. Dieses Leben in einer gefallenen Welt. Aber wir möchten so gern wundenfrei und schadenfrei über die Runden kommen. Das Leben ist schon herausfordernd genug. Und mir ist es spannenderweise auch so bewusst geworden, ich kenne das ja alles, theoretisch kenne ich das alles. Und Jesus sagt, so geht nun hin. So geht nun hin. Nicht wartet, bis die Völker zu euch kommen, sondern geht doch hin. Wenn ihr in der Bewegung seid, dann werdet ihr nicht einrosten. Wer rastet, der rostet. Und dann werden die, die kommen, die werden nur eure Ruhe stören. Das ist tatsächlich so. Manche fühlen sich förmlich gestört in dem, dass die anderen kommen. Was wollen die jetzt da? Die sollen doch dort bleiben und wir bleiben hier, dann hat jeder so seine Ruhe, ist doch auch okay. Geh doch hin. Also es macht auch was mit dir. Wenn du in Bewegung bleibst, dann bleibt dein Geist auch rege. Es ist so. Manche verpönen ja Sport. Und man sagt, ja, wie der Paulus, der sagt ja auch, die Leibesübung ist zu nichts nutzen. Ne? Der Paulus konnte das locker sagen, weil der ist ja auch wochenlang gelaufen. Wisst ihr, der hat es verglichen mit der griechischen Leibesübung, was die da gemacht haben. Sagte, das ist für nichts nutzen. Aber das Unterwegssein, und ich sitze ja heute nur noch im Auto, das stelle ich ja auch fest. Deswegen wird das ja nicht weniger. Wisst ihr, ich kriege genug zu essen. Ich sitze nur im Auto, fahre im Jahr 60.000 Kilometer und werde gut gefüttert. Und wenn ich dann noch auf der Spur folge, oh, der Paulus hat gesagt, Sport ist Mord. Das Leibesübung ist zu nichts Nutze. Vergiss es. Ja, dann werde ich halt irgendwann ein anderes Auto noch brauchen. Vielleicht. Aber ich stellte fest, boah, das bringt doch irgendwie bringt's ein bisschen was, wenn ich mich ein bisschen bewege. Ne? Also kann man sagen, das ist auch Bewegung. Das ist auch eine super Sache. Ja, ist auch gleichmäßige Bewegung. Ne? Das ist dann zu ruckartig. Sondern und irgendwie bewegst du ja deine Füße. Du kubbelst ja auch, gibst Gas, bremst mal und so. Ne? Aber ich stellte fest, dann so diese Bewegung, die ist gar nicht schlecht. Die ist sogar gut für den Kopf. Da kommt ein bisschen Sauerstoff rein. Da kommen gute Gedanken dann plötzlich. Interessant. Dieses Unterwegssein, dieses wirklich in Bewegung sein. Geh doch mal hin zu den Menschen. Jesus, geh du mal durch mich hin zu diesen Menschen, zu denen du wirklich gehen möchtest. Und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Also macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen. Wir sind dabei stecken geblieben, oftmals in Deutschland, überhaupt so in der, sagen wir, in der verchristlichten westlichen Welt, beim wir taufen sie auf den Namen und das war's dann. Und das hat Dietrich Bonhoeffer gesagt, der sagte, der Versuch, die Welt zu verchristlichen, ist umgeschlagen in die Verweltlichung der Christenheit. Weil wir haben Menschen getauft, ungefragt getauft, einfach alles drunter und das Wasser, das kann für irgendwas wird schon gut sein. Und dann müssen wir diesen Menschen auch einreden, dass sie irgendwie Christen sind. Ja, und deswegen kann man dann auch, wie ich das gestern Abend sagte, mit dieser katholischen Stadtdekan von Stuttgart, der kann dann seine moralischen Predigten halten an Leute, die sagen, ich würde gern verzichten drauf, zu so einer Frau zu gehen, aber irgendwie treibt es mich immer so. Da ist sowas drin in mir. Es kitzelt immer. Und ich weiß, das ist verkehrt, aber irgendwie werde ich das auch nicht los. Das weiß ich schon vom Psychologen. Das machen Leute, ihr Lieben. Heute noch viel mehr in einer versexualisierten Gesellschaft. Und vielleicht weiß der eine oder die andere heute in diesem Raum was davon, wie das ist, wenn das kitzelt. Und ich wünschte mir, das wäre nicht so. Aber ich werde es einfach nicht los. Ich bringe diesen los, diese Sache. Und das ist so diese Moralpredigt. Tut es nicht. Das kann ich dann halten in eine verchristlichte Welt. Aber die Menschen wissen gar nicht, wie das geht, weil sie nicht diesen verändernden Geist in sich haben, der diese Kraft schenkt, dass er sich verändert. Wisst ihr? Deswegen macht zu Jüngern, nicht zu Christen. Sondern Macht zu Jüngern. Macht Menschen, helft ihnen, mir nachzufolgen. Helft Menschen, zu mir zu kommen. Helft Menschen, auf mich zu hören. Dazu helft Menschen. Dazu seid ihr da in dieser Welt. Und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Ihr müsst mich nicht herbeibeten, ich bin da. Ihr müsst mich nicht bitten, in eurer Mitte zu sein, weil ich habe es euch doch schon mal gesagt, ich sage es euch gern immer wieder, 2000 Jahre lang. Und wenn die Erde sich noch 5000 Jahre dreht, dann 5000 Jahre lang. Ich sage euch immer wieder das Gleiche, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Ungefragt. Weil der lebendige Gott muss nicht fragen, um da zu sein. Und für manche kann es eher bedrückend sein, dieses Denken, oh, 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 Big Brother is watching you all the time, ja, der ist ständig da, sieht mich, oh, oh, oh. Für manche kann es aber auch beglückend sein. Menschen, die sich eben so fühlen, ja, das stimmt so, wie ein Schaf mitten unter die Wölfe, mitten drunter. und mitten da drin ist der Herr. Und er hat seine Wege uns zu senden. Vor einem Jahr war das gewesen, oder ne, 2016 war das ja schon im Oktober, also ein bisschen her, eineinhalb, ne, fast. Da standen wir an der Ampel in Belgrad und wir haben gerade angehalten, wie man eben so anhält an einer Ampel normalerweise. Ne? Und als wir gerade so angehalten haben, hat es Boom gemacht. Und ich saß in so einem kleinen Fiat Punto hinten drin. Habe nicht an dem Tag noch nichts Schlechtes gemacht, so viel Zeit hatte ich noch nicht an dem Tag. Ne? Und unsere Übersetzerin ist gefahren, meine Frau saß mit vorne drin und uns ist hinten ein Tanklastwagen draufgeknallt. Und ich musste an dem gleichen Tag noch ins Krankenhaus, Notoperation in Serbien, sagte ich auch, ich lasse mich nie in Serbien operieren. Ne? Wenn du dann ins Krankenhaus gehst, sagst du auch, eigentlich möchte ich da jetzt nicht unbedingt freiwillig drin sein. Möchte man so schon nicht freiwillig sein, aber dort gleich zehnmal nicht freiwillig. Aber ich lag dann da drin in dem Krankenhaus und an dem Tag kam dann, am Tag später, kam zwei Tage später, kam dann der Unfallverursacher, kam dann zu uns. Ein ganz armer Kerl, 29 Jahre alt, der ist geschieden, kleine Tochter, serbisch-orthodox, keine Ahnung davon, ob es einen Gott gibt. Der kam eigentlich nur, das hat man gemerkt, damit er nicht ins Gefängnis muss. Weil durch so einen schweren Unfall musst du eigentlich ins Gefängnis dann in Serbien. Und ich habe das gehört, dass er mich besuchen möchte, habe einen jungen Pastor gefragt in Belgrad, ob er mir eine Bibel geben kann, die auch bei der orthodoxen Kirche anerkannt ist. Und er hat mir eine gebracht und als dieser junge Mann dann kam, habe ich ihn gefragt, ob er jemals in seinem Leben dieses Buch gesehen hat. Und er sagte, nee, habe ich nicht gesehen, ich weiß gar nicht, was es ist. Und dann habe ich ihn versucht, das ein bisschen zu erklären, wie ich es gerade so konnte in meiner Schwäche damals. Ne? Und ob er das Buch mit nach Hause nehmen möchte. Er muss es nicht mit nach Hause nehmen, aber er kann. Und er fühlte sich natürlich genötigt, ist ja klar, der hat ein ganz etwas Schweres da angestellt und dann fühlt er sich da auch genötigt, das mitzunehmen, die Bibel. Das Interessante ist, ihr Lieben, 14 Tage später, als ich entlassen wurde aus dem Krankenhaus, sagte ich, ich möchte ihn gerne treffen. Und ich hatte so eine tiefe Überzeugung im Herzen, die hat man nicht immer, aber da habe ich sie gehabt. Dieser Unfall ist nur deswegen passiert und damit dieser junge Mann, Goran heißt er, damit der Goran weiß, hört das eine Mal im Leben, es gibt einen lebendigen Gott, der hat ihn lieb in Jesus. Und das habe ich ihm einfach so gesagt. Sagte Goran, ist der einzige Grund, warum dieser Unfall passiert ist. Wir werden dich auch nicht anzeigen, haben wir auch nicht gemacht. Habe ich auch nicht nötig. Ich muss nicht für mich streiten. Dafür bin ich nicht da. Der Herr streitet für die Seinen, ihr Lieben. Ich muss nicht für mich streiten. Der Herr streitet für die Seinen. Und ich konnte ihnen sagen von ganzem Herzen, und das ist nicht eine Sache, die ich jetzt sage, das muss jeder machen, weil das hat nicht jeder im Herzen. Und ich weiß auch nicht, ob ich das nochmal im Herzen haben werde, aber da hatte ich es einfach, weil Jesus das wollte. Er wollte diesen jungen Mann sagen, du bist geliebt. Und wir mussten uns an dieser Ampel mussten wir uns treffen, damit ich dir das sagen kann. Und er hat die Bibel mit nach Hause genommen. Seine Tochter sah das kleine schwarze Buch und hat gefragt, was das ist. Und er sagt, ich weiß auch nicht so ganz genau, aber der Mann hat versucht, mir das irgendwie zu erklären, dass da Gott zu uns sprechen soll und so. Und hat seine kleine Tochter gesagt, die war 9 Jahre alt, also wenn das so ist, dass Gott zu uns spricht, dann wäre das doch schön, wenn wir jeden Tag was draus lesen. Und er, wie viele Männer in Deutschland, hat natürlich kaum Zeit. Es ist so, sagen viele Männer, die ich treffe, oh Gott, du Heinz, du Zeit. Ich so, nee, meine Frau, die soll das mal machen, aber ich habe da jetzt gar nicht wirklich so Zeit, die Bibel zu lesen. So, weißt du, es kommt ständig was dazwischen. Ich würde es gerne lesen, aber es kommt ständig was dazwischen. Entweder komme ich zu spät von der Arbeit oder ich muss zu früh in die Arbeit oder irgendwas kommt immer dazwischen. Kennen wir Männer ja. Irgendwas kommt immer dazwischen. Und nicht alle Männer kennen das, ne, aber die allermeisten. Und so war das bei ihm auch. Dann hat seine Mama die Bibel genommen und hat jeden Abend draus vorgelesen. Und seitdem lesen die jeden Abend ein Kapitel aus der Bibel. Mittlerweile hat er wieder so eine junge Dame aufgegabelt da in Belgrad. Ne? Und da mangelt es auch nicht dran an jungen Damen, die man da aufgabeln kann. Und diese junge Dame, die hat er dann mal mitgebracht zu einem offenen Abend. Ich habe da in Belgrad einen offenen Abend gehalten und da war die mit dabei. Und als der Abend vorbei war, der Vortrag vorbei war, hat diese junge Dame so aus der Menschenmenge rausgesagt: Glauben Sie an diesen Jesus Christus, der auferstanden ist? Hätte ich jetzt nicht erwartet, diese Frage. Und dann sagte ich, ja, glaube ich. Und dann sagt sie, dann will ich mit Ihnen nochmal sprechen. Und hinterher dann kam sie dann zu mir und ich stellte dann fest, dass das seine Freundin ist. Und er kam eigentlich auch wieder nur aus mir eine Gefälligkeit zu tun. Ne? Und sie hat ihn halt gefragt, wo gehst du denn heute Abend hin? Weil Samstagabend in Belgrad geht man eigentlich woanders hin. Und er hat halt versucht, da rumzudrucksen, wo er hingeht. Und dann sagt sie, ah, da möchte ich auch mit. Und dann schaut sie mich an und sagt, vor einem Jahr habe ich einen Traum gehabt. Und der Traum hat mich nie mehr losgelassen. Da ist mir ein Mann begegnet in der Nacht und der hat zu mir gesagt, ich bin Jesus, der auferstandene Christus. Und ich konnte mit diesem Traum nichts anfangen. Und heute Abend sprechen sie von diesem Jesus. Und dann sagt die Frau, was uns jetzt nur fehlt, ist, dass wir eine Entscheidung treffen für Jesus. Das ist alles. Dir musstest nichts mehr erklären, gar nichts. Das ist das Gewaltige daran, wisst ihr. Geht hin. Geht hin. Ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Es ist so. Und ja, das wird oft nicht ohne Schmerzen abgehen. Das wird oft nicht ohne Wunden. Aber ihr seid doch schon sicher durch das Blut von Jesus, dass ihr in einer Welt sein werdet. Ihr seid doch für diese Welt erkauft, in der es keine Tränen, kein Leid und kein Geschrei mehr gibt. Ihr müsst euch nicht eine Welt hier bauen, in der es keine Tränen, kein Leid und kein Geschrei mehr gibt. Aber das würden wir gerne. Wir würden uns so gerne eine Welt hier selbst basteln, die ohne Tränen, ohne Leid und ohne Geschrei auskommt. Aber das ist nicht die Realität. Die Realität ist, ich habe dich erkauft in eine Welt, in der ich selbst deine Tränen abwischen werde, sagt der lebendige Gott. Da schicke ich keinen Diener hin, sondern ich selbst werde dir die Tränen abwischen. Also geht hin in diese Welt. Und lasst euch gebrauchen. Also es ist eine Geh-Struktur, nicht eine Komm-Struktur. Und mittlerweile haben wir eine Komm-Struktur entwickelt. Die ist so bei uns. Wer nicht kommt, ist halt so. Ne? Ich meine, wenn die Leute wollten, können sie auch kommen. Das steht aber nicht in der Bibel. Sondern das Interessante ist ja, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Gott hätte ja auch sagen können, ob er kommen will, der kann auch kommen. So egal. Und wenn er, also wer wirklich möchte, der kommt auch morgens um 5:30. Also wer wirklich will, der kommt auch nachmittags um 1:30. Der verzichtet auf seinen Mittagsschlaf. Also wer das wirklich will, der kommt garantiert. Das stimmt tatsächlich. In China zum Beispiel gibt es solche Erlebnisse. Ein Freund von mir, der in Serbien eine Bibelschule leitet, der war in China eingeladen und ging in eine Gemeinde in Beijing und die ist in einem Hochhaus drin. Da ist nirgendwo ein Label dran, dass da eine christliche Gemeinde werde, weil das dürfen die gar nicht. Die dürfen auch nicht öffentlich evangelisieren. Und der fuhr dann mit einem Freund da, was weiß ich, im 20. Stock, steigt aus dem Fahrstuhl, geht in einen Raum rein, da ist ein Kreuz an der Wand und der Raum ist mit über 1000 Leuten gefüllt. Und der sagt, wo bist du denn da gelandet? Und er hat dann Leute gefragt, wie kamt ihr eigentlich hierher? Weil hier darf er nicht öffentlich eingeladen werden. Und es sagten Leute zu ihm, wir hatten einen Traum gehabt von Jesus. Und wir haben uns einfach auf den Weg gemacht. Und wir kamen hier an dieses Haus und es waren unisono, ich weiß nicht, wie viele Zeugnisse er davon gehört hat. Wir kamen hier an dieses Haus und haben einfach auf dieses Stockwerk gedrückt und kamen hier in diese Gemeinde raus. Also das macht Jesus auch. Er hat viele verschiedene Wege, weil er will es ja, dass seine Menschen gerettet werden. Er will ja. Aber der Grundsatz ist diese Gehstruktur. Geht hin. Weil in China wäre das heute auch nicht möglich, wenn nicht schon um 900 die ersten Missionare unter unsäglichen Strapazen versucht hätten, nach China einzudringen und das Evangelium da reinzutragen. Und dann die Missionare unter Hudson Taylor und viele, die vorher noch da waren, die in diesem Land lebten und Dinge erlebt haben, Niederlagen erlebt haben, dann Leute, dann die Missionare, die den Boxeraufstand erlebt haben in China. Brutalste Art, brutalste Verfolgungen und jeder dachte dann und dann letztendlich, dann als der Bambusvorhang hochging, diese ganze Mao-Sache dann war und jeder dachte, jetzt würde das Christentum ausgelöscht in diesem Land. Und nee, das, was Gott einmal gepflanzt hat, das wächst auch. Und als der Bambusvorhang fiel, zählte man 80 Millionen Christen in dem Land. Also Christen, die nicht sagen, wir sind halt Christen, sondern Christen, die sich versammelt haben. Leute, die zum Teil das Neue Testament handschriftlich abgeschrieben haben. Junge Menschen, die hungrig waren nach dem Wort Gottes. Die sich manchmal in Erdhöhlen getroffen haben, weil sie sich sonst nirgendwo anders treffen konnten. Und wie der Winrich Schäffbuch das sagte, der ja auch da war schon, der Winrich, und dann, wenn die einmal so werden wie wir, die chinesischen Christen, dann kannst du das alles auch wieder vergessen. Die werden alle wie wir. Das wird alles in Regeln gegossen, das wird alles eine Struktur bekommen, das wird alles richtige Satzungen bekommen und das sind sie genauso wie wir. So hat es der Winrich Schäffbuch gesagt. Die verlieren die Dynamik, die sind sich selbst genug. Und sehr klar, das Wirtschaftswachstum in China trägt ja auch dazu bei. Und es ist doch bei uns nichts anderes, ihr Lieben. Wir sind satt. Satt. Und die jüngeren Generationen, die hier drin sitzen, die wissen gar nicht, was es heißt, hungrig zu sein. Das ist ja auch so. Ich weiß es auch nicht. Wir schauen danach, so die 40er-Generation, 40 Jahre, 50 Jahre, wir schauen danach, das sind die Statistiken in Deutschland, die gehen auch durch die Gemeinde Jesu durch, dass die Familie passt, dass das Haus passt, das Auto passt und dass wir einigermaßen gesundheitlich noch über die Runden kommen. Das sind unsere Probleme mittlerweile. Und natürlich gehen wir auch in die Gemeinde, so ist es nicht. Aber nochmal, dass Gott in mein Leben nochmal sprechen darf. Und eventuell ein ganz neuer Einschnitt kommt im Leben, nochmal was ganz was anderes, das dann schon... Ah, das ist ganz selten, Heinz. Also mir hat Gott nicht gesagt, dass ich gehen muss. Aber hat er dir gesagt, dass du bleiben sollst? Nö, aber ich meine, der hat mir auch nicht gesagt, dass ich gehen soll. Hast du ihn jemals gefragt? Ja, doch schon. Damals im Jugendkreis. Aber du, dann ist es einfach so geworden. Weißt du, jetzt haben wir auch mittlerweile Enkelkinder und Tochter ist auch ganz froh, wenn die Oma da ist. Und ist doch alles schön. Ich meine, was soll die Tochter machen, wenn die Oma nicht da ist? Ne? Ich meine, wir sollten drauf aufpassen, auf die Kleinen. Das passt doch alles. Ist doch gut. Ist doch nichts Schlechtes. Und es ist auch nicht schlecht. Die Frage ist, ob es richtig ist. Die Frage ist, ob es Gott gewollt ist. Das ist die Frage. Und das ist schon spannend, dass aus Deutschland verhältnismäßig für das Kapital, das da ist in den Gemeinden, verhältnismäßig prozentual die wenigsten Missionare rausgehen, ist tatsächlich so. In Norwegen kommt, in der lutherischen Kirche in Norwegen, kommt auf 10 Gemeindemitglieder ein Missionars-Ehepaar. Auf 10 Gemeindemitglieder, prozentual gesehen. Ein Missionars-Ehepaar, das ausgesandt wird und das zu 100% unterstützt wird. Und das ist schon spannend auch. Die Frage dürfen wir Deutschen uns schon stellen. Ist es vielleicht doch manchmal ein bisschen in uns so drin, so dieses, es ist doch schön, so diese deutsche German-Gemütlichkeit. Es ist doch gemütlich. Warum sollen wir da jetzt nochmal anfangen zu beten und zu fragen und als Gemeinde überhaupt, ne? Welche Gemeinden beten noch und sagen, Jesus, sende Arbeiter in die Ernte. Und wenn es sein muss, auch mich. Weil Jesus, der ist ja auch ganz clever, muss er ja sein, weil er der allmächtige Gott ist. Und er weiß, wenn du beginnst zu beten, dann bist ja du auch mit eingeschlossen. Es kann ja sein, dass Gott dich dann plötzlich ruft, den, der betet. Sende Arbeiter in die Ernte. Und dann, wenn wir das ernstlich beten, kann es ja auch sein, dass wir tatsächlich auch diese Last verspüren, selbst zu gehen oder zu sagen, ich aus irgendwelchen Gründen, das ist nicht meine Berufung, aber wir machen alles möglich, dass aus unseren Reihen X, Y, Z einfach gehen kann. Keine Gedanken sich machen muss über die Finanzen, keine Gedanken sich machen muss über, wo lande ich wieder, wenn ich zurück muss. Überhaupt nicht, du musst dir keine Gedanken machen. Du musst einfach nur gehen. Wir sind da. Wir beten für dich, wir geben für dich. Es wird keine Probleme geben. Geht. Geht. Das ist es. Geht, ihr Jungen. Geht. Es gibt so viele Organisationen, die bieten super Gelegenheiten für junge Menschen an, einfach mal aufs Missionsfeld zu gehen, das alles mal kennenzulernen, mal reinzuschnuppern, mal zu sehen, was läuft da eigentlich. Geht. Weil irgendwas mit der Zeit muss ich ja eh anfangen. Und man macht so viele Schnupperpraktikas. Warum mache ich nicht mal ein Schnupperpraktikum in was weiß ich wo? Aber natürlich, aus der Motivation wirklich heraus von Christus. Und es ist so, das muss nicht jeder gehen. Wir haben auch unser nächstes Umfeld, in das wir hineingesandt sind. Und da ist es ja auch manches Mal so, ihr Lieben, dass wir ins Auto steigen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Wir steigen ins Auto. Wir wissen schon, dass die Nachbarn komisch über uns denken, dass wir da jeden Sonntag in die Gemeinde fahren. Aber wir haben sie auch noch nie eingeladen. Oder wir haben sie schon eingeladen, aber die haben Nein gesagt und von daher wollen die das nicht. Oder die schauen uns schon immer so an, als wenn sie nie eingeladen werden wollen. Und dann lassen wir das einfach. Aber wirklich dann zu beten auch dafür, Jesus, du willst es doch, du sagst es doch, geht hin und mach es. Das haben ja nicht wir gesagt, das hast ja du gesagt, das ist dein göttliches Wort. Und dein göttliches Wort, das willst du auch umsetzen. Und da gibt es extrem viele Möglichkeiten natürlich und die muss ich jetzt nicht hier alle aufzählen. Für junge Leute, schaut, ich habe mich mal bei meinem Sohn, habe ich um Vergebung gebeten. Ich habe meinen Sohn verboten, Fußball zu spielen. Habe ich echt gedacht, das ist christlich, wenn ich meinen Sohn verbiete, Fußball zu spielen. Habe ich wirklich gedacht. Das steht jetzt nicht in der Bibel, dass man das nicht darf, Fußball spielen, ne? Aber ich dachte, dass es so ist, weil ich habe das mal gehört, dass man es nicht macht. Und ich habe das ja auch gemacht, Fußball spielen, und ich weiß ja, wie das dann ist und so. Dann sitzt er da zusammen und dann saufen die alle nur. Das ist ja, komischerweise ist man immer nur mit Menschen zusammen, die alle entweder trinken oder was weiß ich machen. Und mit denen wollen wir nicht zusammen sein. Und wir sollen uns ja auch ein bisschen abstimmen. Und da habe ich versucht, meinen Sohn für Tischtennis zu begeistern. Ich dachte, das ist vielleicht christlicher. Und dann sind wir umgezogen zum Bodensee und tja, da hat er noch Fußball gespielt. Mit 12 Jahren ging er im Fußballclub und hat dann mit, war 16 gewesen, kam in die B-Jugend. Und dann kam er irgendwann dann mal heim und sagte, Papa, ich spiele keinen Fußball mehr. Und dann sagte ich, warum spielst du keinen Fußball mehr? Und dann sagte er, weil B-Jugend spielt jeden Sonntagmorgen und ich habe meinem Trainer gesagt, das kann ich nicht, weil Sonntagmorgens gehe ich in den Gottesdienst. Das habe ich meinem Sohn nicht gesagt. Echt, ich hätte ihn auch spielen lassen. Würde jetzt vielleicht manche sagen, oh. Aber das ist eben meine Sache. Ich hätte ihn spielen lassen. Wir haben gar nicht drüber geredet. Aber das zeigte mir was davon. Wisst ihr, bei ihm ist es echt, da ist Jesus drin. Es ist nicht die Lehre seines Vaters. Die Lehre seines Vaters, die sagt, das macht man nicht am Sonntagmorgen. Das ist das Wesen von Jesus und ihm. Und daraufhin hat sein Trainer versucht, der ganze Verein, die waren ziemlich einflussreich, versuchten im Württembergischen Fußballverband den ganzen B-Jugendkalender durcheinander zu bringen. Das ging dann nicht. Und dann sagten sie, dann spielst du eben nicht in der B-Jugend, sondern in der A-Jugend. Und die spielt Samstagnachmittag. Und Leute haben den angesprochen, den Dominik, oftmals junge Muslime, die gegen ihn gespielt haben. Das war wirklich so, das war nicht bloß einer. Die haben ihn gefragt, bist du eigentlich ein Christ? Und er hat gesagt, wieso, ich habe ja keine so ein Kampftuch um den Kopf gewickelt. Ne? Christ, oh. Alles zur Ehre Jesu. Und dann kam der mit so vielen ins Gespräch. So tiefe Gespräche. Menschen sind zum Glauben gekommen an Jesus. Das ganze Leben verändert. Er hat in diesem großen Verein, eben die haben ganz viele Sparten gehabt, wenn die so eine Weihnachtsfeier ist auch immer so ein Quatsch, ne? Das nennen sie ja mittlerweile schon manche Jahresabschlussfeier, das ist dann schon ehrlicher, ne? Aber das ist in so einer katholischen Gegend und da gehört dann immer noch irgendwie so Weihnachtsgeschichte dazu, ne? Das muss auch heimelig sein. Und da hat der Domi dann gesagt, so, er wird gern mal einfach mal in so einem Adventsfeier was erzählen aus seinem Leben. Und der Vorstand von dem Verein, der sagt, oh, das ist eine super Sache, ne? Das machst du mal, Dominik. Und dann plötzlich, eine Woche vorher, lief er ihn an und sagt, oh, das geht nicht, Dominik, du weißt ja, viele trinken dann und dann machen die sich nur lustig über dich und so. Und er sagt, oh, nö, wir haben ja unser Wort gegeben, also das mache ich schon. Keine Panik. Und er stand dann abends dort und hat einfach aus seinem Leben erzählt mit Jesus. Und daraufhin kamen Ehepaare zu ihm und wollten bei ihnen in die Seelsorge gehen. Der wusste gar nicht, was das heißt, Ehepaar zu sein. Aber da waren Frauen, die saßen mit den Männern dort und die sagten, der junge Mann, der hat was in seinem Leben. Das ist genau das, was uns wirklich fehlt als Familie. Wir brauchen es. Und dann kamen Leute zum Glauben. Und dann habe ich echt, ich habe vor Jesus Buße getan und ich habe vor meinem Sohn Buße getan. Ich habe ihm um Vergebung gebeten, dass ich ihm das verboten habe. Und ich habe ihm das verboten, ich habe ihm das auch gesagt, Dominik, ich habe Jesus weniger zugetraut als meiner eigenen Kraft. Ich habe gemeint, ich muss dich beschützen. Aber ich kann dich gar nicht beschützen, aber in gewissem Grad im Leben ist das vorbei. Ich kann dir viel mit auf den Weg geben. Und preis den Herrn, ist es so, dass alle unsere drei Kinder frisch, frei und fröhlich mit Jesus leben. Jeder in seiner eigenen Art. Aber wie gesagt, hat man kein Anrecht drauf. Aber dieses, wir können ermutigt hingehen. Warum denn? Weil Jesus sagt, ich bin doch der Auferstandene. Ich, der Auferstandene, sagt dir das, weißt du, nicht irgendwer. Nicht der Missionsleiter von XYZ, sondern ich, der Auferstandene, sagt dir, geh hin. Das ist es doch, Leute. Ich, der Auferstandene. Auf dem Missionsfeld sind viele unberufene Diener. Das ist wirklich so. Das sind so viele draußen auf dem Missionsfeld und ich glaube das auch, was ich sage. Anders kann ich es nicht erklären, dass Menschen ständig irgendwie um ihr Einkommen sich sorgen müssen. Viele Missionare haben mehr Probleme, ihr Einkommen zusammenzubringen und ihr Equipment zusammenzubekommen als Missionar, als dass sie sich wirklich um Menschen kümmern können. Da ist ja irgendwas verkehrt. Und wie es Friedrich Bodelschwing mal sagte in Deutschland, die Kirche geht nicht zugrunde an ihren zu vielen Dienern. Die Kirche geht zugrunde an ihren zu vielen unberufenen Dienern. Menschen, die wirklich berufen sind. Um das geht's. Und die können auch ermutigt hingehen, sagt Jesus. Weil die Auferstehung, meine Auferstehungskraft, das ist eure Dynamik. Das ist es. Und wisst ihr, deswegen ging es diese ganze Zeit darum, diese Fragen in Jesus zu sein, Jesus im Zentrum zu haben, weil das ist es. Was sollen wir den Menschen denn präsentieren? Sollen wir den Menschen präsentieren, ob ich jetzt Baptist bin, ob ich Mennonit bin, ob ich frei evangelisch, evangelisch frei bin, CVJM, landeskirchlich, pietistisch, landeskirchlich oder lutherisch, brüdergemeindlich, was, um das geht's doch nicht, sagt Jesus. Das Leben Formen erzeugt, das ist klar. Und das ist auch nicht schlimm. Wisst ihr? Um das geht's auch nicht, Formen abzuschaffen, überhaupt nicht. Aber Formen erzeugen kein Leben. Formen erzeugen kein Leben. Und Jesus sagt, geht hin. Und ich werde es schon so machen, dass meine Leute hingehen. Und ich habe so meine eigenen Wege, das zu machen. Also Jesu Auferstehung, weil du auferstanden bist, Jesus, weil du und der Auferstandene lebt in uns. Der Auferstandene ist das Zentrum unserer Gemeinde. Der Auferstandene ist unsere Dynamik. Das hat Missionare wie die Zinzendorf-Missionare dazu geführt, sich selbst zu verkaufen auf den westindischen Inseln. Graf Zinzendorf ist für manche ein Begriff. Sollen wir Fenster aufmachen? Habt ihr schon, ne? Alles offen, passt. Wir sind auch gleich fertig. Und Graf Zinzendorf, der die Heimat bot für die verfolgten Protestanten, die aus dem Böhmerland kamen, daraus sind dann diese Herrnhuter Brüdergemeinde entstanden. Das haben sich viele Missionare haben sich verkaufen lassen auf den westindischen Inseln in Sklavenkolonien. Die haben sich als Sklaven verkaufen lassen, weil sie sagten, anders können wir den Sklaven das Evangelium nicht predigen. Und das ist der Geist von Christus. Der will, Gott will. Steht in 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 4. Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will. Gott will. Und das ist der Geist, der in uns lebt, wenn wir Jesus gehören. Der Geist, ich will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wie? Das kannst du getrost meine Sorge sein lassen. Eine Vase muss nicht fragen, wo werde ich hingestellt? Und mehr sind wir nicht. Wir sind nur ein Gefäß, das gefüllt ist mit dem Heiligen Geist. Und es hingestellt wird, wo es der Meister will. Wozu? Damit er sich diese Welt bezeugen kann. Geht hin. Und was sollen wir denn sagen? Was ist denn unser Auftrag? Lehren, was Jesus lehrt. Lehren, was Jesus lehrt. Und das fand ich auch sehr interessant. Also ich habe lange darüber nachgedacht, über diesen sogenannten Missionsbefehl. Und Jesus sagt ja in Johannes Kapitel 13, ihr sollt euch lieben, wie ich euch geliebt habe, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Kann das dieser eine Schlüssel auch sein, von dem Jesus sagt, das will ich, das, was ich euch gelehrt habe, zu halten. Und natürlich habe ich euch auch gelehrt, wie man auf den Vater hört. Ich habe euch auch gelehrt, dass man vom Vater wirklich alles empfängt. Ich habe euch gelehrt, dass man bitten darf. Ich habe euch gelehrt, dass wer anklopft, dem wird aufgetan. Ich habe euch gelehrt, wer sucht, der wird finden. Ich habe euch gelehrt, dass ihr nicht auf eure eigenen Worte, auf eure eigenen Bedenken, auf eure Berechnungen setzt, sondern dass ihr auf das Wort Gottes setzt. Ich habe euch gelehrt, dass mein Vater im Himmel für seine Kinder sorgt. Ich habe euch gelehrt, dass ihr euch keine Sorgen machen müsst. Und noch so vieles andere. Jesus, lehre uns beten. Lehren, was Jesus lehrt. Und Gott will, dass alle es hören. Das will er. Mit anderen Worten, Jesus, ich gehöre dir, du bist in mir und ich weiß nicht, wie ich irgendwie was machen soll, aber du willst ja was machen. Und wenn du wirklich der bist, der den Tod überwunden hat, also dann kannst ja du auch durch mein Leben was machen. Du hast ja sogar durch einen Esel gesprochen im Alten Testament. Ja, dann kannst du ja durch mich reden. Und ja, es ist nicht immer so alles toll. Wisst ihr, meine Frau und ich, wir wünschen uns auch echt ein Haus in Deutschland. Wir wünschen uns irgendwo einen Platz, von dem wir sagen können, das sind wir irgendwann dann mal, wenn wir alt sind. Ne? Wer weiß, ob wir es überhaupt werden. Aber das sind wir dann zu Hause und dann können die Enkelchen kommen und da haben sie es auch schön und dann können sie auch vorbeikommen. Das wünschen wir uns auch. Aber wir haben gemerkt, wir haben einen anderen Ruf im Leben. Das ist wirklich so, wir also platt gesagt, das ist jetzt nicht Heldentum. Ne? Vielleicht denkt jemand, das ist Heldentum, manche sagt, das ist dumm. Aber wir haben gar nichts, nichts. Wir haben überhaupt keinen persönlichen Besitz, außer das, was wir halt haben. Wir werden auch nicht, wenn wir tatsächlich unsere Rente bekommen sollten, die Rente würde nie reichen, um irgendeine Miete zu bezahlen. Jetzt kann man sagen, oh, Versicherung abschließen. Die Versicherung ist Christus. Ich bin eure Versicherung. Ist nicht verkehrt, wenn ihr eine Versicherung abschließt. Ja? Aber das sind noch heute unsere Bedenken. Da machen wir uns doch Gedanken drüber. Was machen wir denn in dieser Zeit, in der Nullzinspolitik ist? Eine Immobilie kaufen. Absichern. Das sind doch unisono so oftmals die Reden, die ich oft höre, auch in der Gemeinde. Ja, ich weiß schon, dass Jesus für uns sorgt. Nee, du weißt es eben nicht, weil du es noch nie erlebt hast. Manche haben es wirklich noch nie erlebt. Die sagen sich das immer wieder mantramäßig auf. Ich weiß schon, ich weiß schon, ich weiß schon. Aber eigentlich weiß ich es gar nicht. Eigentlich muss ich ehrlich sagen, ich habe Angst. Und Jesus wird sagen, jetzt wirst du ehrlich. Und es ist ganz normal. Weil so fühlt sich ein Schaf mitten unter die Wölfe gesandt. Das sind die Herausforderungen. Wir können ermutigt aufsehen. Jesus sagt es. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und dafür danke ich dir, Jesus. Und das habe ich heute jemandem mal gesagt. Wisst ihr, wir müssen wieder ins Danken, wirklich ins Danken kommen. Uns selbst wieder dazu zwingen zum Danken, weil wir denken verkehrt. Danke, Jesus, du bist da. Im Augenblick kann ich auch sagen, danke, Jesus, dass du weißt, dass ich das nicht glaube, dass du da bist. Aber ich danke dir, dass du da bist, weil es dein Wort sagt. Und dein Wort ist wahr. Ganz ehrlich, darf ich das sagen? Weil das führt andere auch in die Ehrlichkeit mit Jesus dann. Ich darf da all meine Zweifel, ich darf da all meinen Kummer sagen. Und ich darf da auch sagen, dass ich Furcht habe vor dieser Welt. Ja, ich habe manchmal Furcht auch um meine Kinder. In einer Welt, in der Kinder aufwachsen, die nicht so ganz genau wissen, bin ich jetzt Mann oder Frau? Darf ich das überhaupt sein, Mann oder Frau? Also eigentlich bin ich im verkehrten Körper geboren, weil eigentlich wäre ja Fußballstar. Das ist die Welt, in der wir leben. Das ist halt so. Und in diese Welt sind wir gesandt, ihr Lieben. In diese Welt sind wir gesandt. Geht hin. Geht hin. Und manche von euch kommen ja aus dieser berühmten Stadt, ne? Der großen Freiheit. Und da gab es ja mal diesen tätowierten, wie hieß er denn nochmal? Gab es ein Buch über ihn? Bitte? Rocky, ne? Und ich weiß ganz genau, ich kann das gar nicht mehr so wiederholen, ne? Aber ich dachte, dass so ein junger Mensch auf ihn zuging, die so Straßeneinsätze gemacht haben und zu ihm ging und ihn umarmt hat und sagt, du siehst so traurig aus. Und hat den Rocky zum Leben an Jesus eingeladen. Tätowiert von oben bis unten, gepierst bis zum geht nicht mehr. Ne? Der war durch keinen Metalldetektor mehr durchgekommen. Ne? Und gut, dass kein großer Magnet im Wege war. Ne? Plätzchen angezogen. Aber der kam zum Leben in Jesus. Die Tätowierungen konnte er nicht wegmachen, die waren halt da. Das Leben, wie das Leben, die Sünde trägt auch Früchte, das ist auch so. Zeichnet auch den Menschen. Ist auch so. Aber es geht nicht um den Menschen, den Äußerlichen, der sowieso verfällt, sondern es geht um den Innerlichen, der von ständig erneuert wird durch den Geist Gottes. Geht hin. Ihr seid gesandt in diese Welt. Und geht nicht mit euren eigenen Gutdünken, sondern tatsächlich, Herr Jesus, ja, hier bin ich, sende mich. Ich bin mal gespannt, was du mit meinem Leben machst. Wir hätten auch nicht gedacht, dass wir nochmal, da war ich gerade 50, ne, dass wir sagen, jetzt gehen wir nochmal nach Serbien. Ja, wir hatten einen super Platz gehabt und wir vermissen diesen Platz manchmal. Das ist auch so, den Bodenseehof. Es war schön. Wir stellen uns jetzt manchmal vor, wie das wäre, wenn die Enkelkinder draußen rumrennen können. Wisst ihr, die leben ja alle hier im Süden. Also nicht hier, sondern dort. Und es war schön. Meine Frau hat ihre Freundinnen dort gehabt. Ich kannte die Menschen dort. Es war eine Bombensache. Es war wunderschön. Und ja, wir haben uns manchmal auch die Frage gestellt, war es verkehrt, wegzugehen? War es die verkehrte Motivation? Aber letztendlich wissen wir es nicht. Wir wissen es nicht. Das können wir getrost bei unserem Herrn Jesus lassen. Wir wissen nur, dass wir gegangen sind und wir wissen nur, dass Jesus in uns lebt und uns an dem Platz, an dem wir jetzt sind, gebrauchen möchte und auch kann. Das ist alles, was ich wissen muss. Und ihr wisst, manche wissen es, wie das ist, da hat man Ehepartner, die auch nicht gläubig sind. Und mitten da rein hat Jesus mich gestellt. Und er zeugt von sich selbst. Er weiß schon, wie er zeugt von sich selbst. Wir denken da manchmal, wir müssten da wer weiß was sagen und wer weiß was machen. Nee, Jesus weiß. Wie es der Norbert Pyler, berühmter Astrophysiker am Bodensee lebt, der sagte, als ihr Sohn starb vor vielen, vielen Jahren, er starb an einem Hirntumor und da war eine große Beerdigung und da haben sie natürlich alle Arbeitskollegen eingeladen und er wollte auch, dass seine Arbeitskollegen, die allermeisten nicht gläubig sind, weil sie sagen, boah, die Wissenschaft. Und da hat er gedacht, bei dieser Beerdigungsfeier, da werden doch viele zum Glauben kommen. Nichts war, nichts. Und er war so enttäuscht. Und 10 Jahre später kam sein Chef, der neben ihm war, Tür an Tür mit ihm, der ihn oft ausgelacht hat. Oder wenigstens gespöttelt hat über ihn. Der kam dann mal zu ihm und sagte, Herr Pyler, nach 10 Jahren, ich muss Ihnen mal was erzählen. Und dann hat er erzählt aus seinem Leben. Da war dies und diese Sache in seinem Leben und er ist nicht damit klargekommen. Und er sagte, gibt es nur einen, zu dem ich gehen konnte, das sind Sie. Ich habe Sie diese 10 Jahre jetzt beobachtet, wie Sie mit dem Umgang gegangen sind, mit dem Verlust, mit diesem Schmerz. Und jetzt stehe ich hier bei Ihnen, weil ich merke, das ist echt. Und darum geht es, damit möchte ich schließen, ihr Lieben. Es geht gar nicht darum, wo wir hingehen, was wir machen. Die Frage ist, ob es echt ist. Das Leben in Jesus ist alles. Und das kann ich mir nicht beantworten, oder das kann ich mir selbst beantworten, aber nicht für jeden. Die einzige Frage, ob es echt ist. Und nochmal zum Schluss. Wenn du merkst, es ist nicht echt, dann hör das Spielen auf. Und hör das Verkleiden auf. Dann komm noch zu Jesus. Und lass es zu, dass es echt wird. Oh nee, jetzt nicht, nach der Botschaft, boah, dann muss ich wie ein Schaf unter die Wölfe.
Bloß nette.
Das geht zuerst mal, dass du zum guten Hirten kommst. Zu dem guten Hirten, der dich als sein Schaf berufen hat. Und der weiß, sein Schaf richtig zu führen. Und das geht's, ihr Lieben. Möge Gott uns alle dazu segnen. Und preis Gott, dass vor uns eine wunderbare neue Welt wartet. Deswegen müssen wir uns hier nicht die wunderbare Welt schaffen. Schön ist das Leben für den Herrn. Ihm sei es gegeben ganz und gern. Er gibt zum Werke das Gedeihen. Sein ist die Stärke. Sein ist die Stärke. Ewig sein. Amen.